Beauty Design Cast mit Sophia und Simon.
Hallo Sophia, was ist denn heute unser Thema?
Unser Thema heute ist Co-Creation oder Cross-Innovation oder branchenübergreifende Zusammenarbeit oder wie auch immer man es nennen möchte.
Ist das alles dasselbe?
Ich würde sagen schon, oder?
Naja, da bist du ja Fachfrau.
Ja, also.
Mir war nur der eine Begriff bekannt.
Co-Creation?
Ja, genau.
Ja, also wahrscheinlich gibt es leichte Unterschiede, aber eigentlich ist ja der Grund, die Grundidee sozusagen, zu sagen, dass man gemeinsam, also über Branchengrenzen hinweg, etwas Neues zusammen erschafft oder eine neue Idee zusammen entwickelt. Also und eben nicht als Dienst auf Dienstleisterebene, also nicht der Designer entwickelt etwas für, sondern eben das gemeinsame auf Augenhöhe entwickeln von etwas, einer Idee, einem Prototypen.
Aber heißt das eigentlich jetzt auch Kunde und Designer? Weil ich glaube, das hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen skeptisch gesehen, also ich auf jeden Fall. Aber das heißt es eigentlich nicht, oder unbedingt, dass es immer so ein Kunde-Dienstleister-Beziehung ist oder man da zusammen an irgendwas arbeitet.
Nee, das würde ich sagen, das ist was, das ist ja eher Scrum, oder?
Ja, also beim Scrum gibt es immer einen Product Owner, der auch meistens von Kundenseite kommt, aber das ist jetzt auch nicht so richtig, dass man da zusammen an etwas arbeitet, sondern da ist schon sowas wie eine Hierarchie drin, würde ich sagen. Also der Product Owner ist ja schon so ein bisschen der aufpasst, dass das alles so läuft, wie er sich das vorstellt.
Ja, nee, genau. Und bei Co-Creation sind entweder beide Auftraggeber, würde ich sagen. Wenn einer von beiden Auftraggeber ist, ist es, denke ich, schwierig, weil dann direkt so eine Fallhöhe reinkommt. Oder es ist halt so, dass beides, also beide Seiten es gemeinsam machen für eine dritte Partei, die dann Auftraggeber ist. Oder vielleicht gibt es auch gar keinen Auftraggeber. Also gerade wenn es um Innovation geht, kann es ja auch sein, dass es einfach darum geht, ein Problem zu lösen. Genau.
Aber wenn es keinen Auftraggeber gibt, wer bezahlt denn dann die Party?
Ja, also das kommt natürlich auch drauf an, ne? Wenn du eigentlich, also wenn sozusagen, ja, meistens ist das ja so, dass es einen Auftraggeber gibt und dann bezahlt wird, aber wenn jetzt zum Beispiel einer das Problem bei sich intern hat und der andere hat das Problem auch und die beiden lösen es dann gemeinsam, dann sind ja sozusagen beide die Betroffenen, was das Problem angeht, oder dass sie halt sozusagen, kann ja auch sein, dass man aus einer Anstellung heraus was gemeinsam macht, dann ist es natürlich auch immer die Frage, wem die Idee am Ende gehört und so, aber ja, ich weiß nicht, ja.
Also mich erinnert das an diesen Begriff Hackathon. Also das ist ja eigentlich beispielsweise ein Unternehmen geht hin, sagt, es gab ja sogar ein Hackathon jetzt in Corona, für Corona, wo der sogar mehr oder weniger von der Bundesregierung ausgewiesen wurde. Und da ging es dann darum, irgendwas zu entwickeln für dieses Problem. Und
ja,
das ist wahrscheinlich sehr artverwandt, ne?
Also ich würde sagen, das ist sozusagen eine mögliche Methode, um eben branchenübergreifend zusammenzuarbeiten. Also das ist ja dann schon die Form, wie man zusammenarbeitet, ein Hackathon. Genau. Und da kann man natürlich dann eben aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und gerade durch diese Unterschiedlichkeit kommt ja dann das zustande, was das Besondere daran ist, dass sozusagen man aus unterschiedlichen Perspektiven an eine Problemstellung herangeht und eben nochmal neue Ideen mit reinbringt und ja auch gerade, wenn man so unterschiedlich ist, sich ja auch in der Abreibung aneinander etwas entwickeln oder da etwas entstehen kann.
Aber worin liegt jetzt genau der Unterschied bei den Sachen oder ist der Hackathon eigentlich nur so eine Art Unterart oder eine konkrete Anwendung von Co-Creation?
Also eine Hackathon, würde ich sagen, ist ein Format oder ein Tool, also sozusagen wie so eine Art Werkzeug. Und Co-Creation wäre für mich dann sozusagen der Modus, sage ich mal. Ja. Weißt du, also dass man sagt so, wir machen ein Hackathon, der eben, wo wir Menschen aus unterschiedlichen Branchen zusammenbringen und wir achten darauf, dass eben auch die Leute zusammenarbeiten, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen und nicht die, die sowieso schon aus einem Bereich kommen und eben auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Beziehungsweise, man kennt ja, also Hackathons können ja auch einfach nur so Coder-Hackathons sein, dass es sozusagen darum geht, einfach alle aus einem Bereich, das sozusagen irgendwas zu coden oder irgendwelche vielleicht auch IT-Schwachstellen oder so zu finden. Deswegen ist ja ein Hackathon.
Ich glaube, das steht sogar im Vordergrund, oder? Also da, oder daher kommt es, also wie der Name Hack ja schon sagt, das ist ja, hört sich ja schon sehr nach IT an.
Aber es kann auch aus anderen, also es kann auch was anderes hacken sozusagen. Also so die Probleme können auch aus anderen Bereichen kommen. Kannst ich habe das zum Beispiel mal gemacht zum Thema, das war so ein, wie hieß das? Irgendwie so in diese Richtung Social Design und da ging es um Prozessdesign und so, glaube ich. Also es war dann sozusagen eher so ein Design-Hackathon, wo es so darum ging, Ideen zu entwickeln und die dann halt in 48 Stunden umzusetzen, also als Prototyp umzusetzen. So.
Naja, kannst du vielleicht irgendwie mal, um das so ein bisschen bildlicher auch zu haben und ein bisschen klarer, irgendwie ein Beispiel nennen, ohne dass du musst ja jetzt nichts Konkretes nennen, kannst es ja auch umschreiben, nicht, dass du da irgendwelche geheimen Internas jetzt nennen musst, aber es gibt bestimmt irgendwas, was jetzt schon länger in der Vergangenheit liegt oder so.
Von, du meinst eine Idee, die sozusagen, oder?
Nö, ich würde gerne wissen, wie das so abläuft konkret, also wenn sowas konkret angewandt wird, also, weil das ist ja jetzt so der Ansatz, würde ich sagen, ist ja soweit klar und auch irgendwie ein heißes Ding heutzutage, dass man versucht, verschiedene Blickwinkel an einen Tisch zu bekommen. Mhm. Aber wie genau wird das denn genutzt? Also wie kommt man dazu, dass das auch passiert? Also oder wie würdet ihr das bei euch angehen, wenn ihr sowas aufsetzt?
Also man kann natürlich sagen, man sucht sich, also man kann da glaube ich aus, also man kann ja sowas ja manchmal auch einfach ungewollt, ohne dass es vorher geplant ist und einfach nur sozusagen entsteht. Das passiert ja auch manchmal. Und dann, wenn man das sozusagen extra hervorbringen oder plant, dann kann man ja aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also entweder man sagt, wir sehen hier ein Problem, was wir in zwei Branchen sehen, oder wir sehen hier ein Potenzial, was wir in zwei Branchen sehen, oder man geht vom Thema her, geht da eher so explorativ ran. Manchmal guckt man, kann man da auch einfach gucken, welche Branchen passen denn eigentlich zusammen. So, also was natürlich immer interessant ist, gerade am Bereich Design, und das wäre jetzt auch nochmal so meine Frage auch an dich, ob du das auch so siehst. Designer sind halt immer sehr interessant bei solchen Formaten, weil sie so weil sie so schnittstellenaffin sind sozusagen. Also die können sich gut reindenken in verschiedene Dinge und eben auch so wie so dieses visuelle Denken so gut haben sie irgendwie so also können sie gut und eben auch dieses Prozesse denken, was ich auch immer ganz interessant finde.
Ja, und vielleicht, weil es im Design jetzt keine, also jetzt nicht wirklich gemeinhin Themen, eigene Themen hat, sondern eigentlich mal darauf angewiesen ist, dass irgendjemand ein Problem hat. Also es,
ja, genau,
wenn man
diese
ja
Problemleserkompetenz.
Ja, also weil, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel in der Psychologie, die hat so ihre eigenen Themen halt, die Psyche, aber Design halt irgendwie nicht so, ne? Das braucht halt immer irgendein Problem und das ist auch eigentlich völlig egal, woher das kommt. Es ist eigentlich so ein bisschen wie die Mathematik oder so. Das hat jetzt keine eigenen Sachen. Und vielleicht ist das halt eben auch ein Punkt, der da reinspielt.
Ja, ja, genau. Das ist zwar in vielen Disziplinen so, die so eher kreativ sind, weil es ja häufig darum geht, sozusagen dann
Eigentlich schon, ne? Wenn man einen Film dreht,
Lösungen zu
braucht
finden.
man ja auch ein Thema.
Ja, aber das ist eben doch tatsächlich was Designer ausmacht, diese Problemlösungskompetenz. Und das macht ja auch ganz viel, also das macht ganz viel, glaube ich, auch mit der Herangehensweise, könnte ich mir vorstellen, dass man auch an eine Herausforderung anders herangeht, weil man eben nicht problemorientiert denkt, sondern eben lösungsorientiert. Das ist ja schon auch wenn das kennt man auch so von Menschen, die man so im Umfeld hat. Man merkt immer direkt, ob jemand sozusagen so auf einen, wenn es darum geht, ein Problem oder eine Lösung zu finden, gibt es irgendwie dann die, mit denen man irgendwie diskutiert und immer so, ah ja, irgendwie, das ist jetzt das Problem und das Problem wird immer größer. Oder die so direkt einsteigen in dieses irgendwie Brainstormen und überhaupt nicht mehr über das Problem denken, sondern über die ganze Vielfalt der Lösungen. So, das finde ich, gibt es schon auch sozusagen so als Persönlichkeiten, aber das ist eben extrem nochmal, finde ich, bei Designern.
Ja, ich finde ja auch immer erstaunlich, wie gut zum Beispiel Programmierer, Entwickler und Designer zusammenpassen, weil die halt einfach sehr unterschiedlich sind, aber sich einfach wunderbar ergänzen. Also in der Programmierung ist es ja eigentlich so, dass man eher so einen Technikblick hat, was vielleicht auch sowas, weiß nicht, ob man das problemfixiert ist, aber ich eigentlich genauso lösungsorientiert, aber eher auf einen Fokuspunkt. Und im Design hat man ja eher den Nutzerfokus, aber beides gehört ja eng zusammen. Also mir hat mal ein Programmierer gesagt, so dass irgendwie in einem Meeting oder so ihm das dann irgendwie zu schnell ging, weil da ging es von einem Thema zum anderen, aber er war noch beschäftigt damit, wie er jetzt irgendwie dieses mini kleine Problem perfekt löst. Das fand ich halt ganz bildlich so, wie
Ja,
sich
nicht
das
so groß,
unterscheidet.
ne? Nicht so der große Wurf, sondern eher sozusagen in den Details. Und auch wenn man programmiert, muss man ja sehr detailliert sein. Also da
Ja,
muss man
und
ja sehr
das,
darauf achten.
ja, und da liegt ja auch die Schönheit drin. Irgendwas, man kann ja auch Sachen so machen, man kann sie aber auch so machen und man kann halt versuchen, die Lösung halt auch irgendwie so einfach wie möglich zu machen. Auch wenn es eigentlich niemanden interessiert, ne? Aber ich glaube, vielleicht hat der ein oder andere Programmierer da echt auch Spaß dran, Lösungen, soweit es geht, zu perfektionieren. Wobei es am Ende ja eigentlich egal ist, Hauptsache es läuft.
Ja, irgendwie war deine Verbindung jetzt gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich habe leider nicht
Die war
richtig
nicht
hören können,
gut.
was. Nee.
Ach so, du meinst die sprachliche Verbindung. Ich
Ja.
dachte, die Verbindung von
Die inhaltliche.
ja, okay. Ja. Ja, okay, da war eine Störung drin. Ich hoffe, die ist nicht auf dem Band sozusagen. Ja, aber dieses Designer-Programmierer, das kenne ich halt aus meinem Alltag einfach und merke halt auch, wie cool das halt ist, wenn man halt so verschiedene Foki hat auf Dinge.
Ja, genau. Und man hat ja schon auch, also man kennt dieses Phänomen ja, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, auch aus dem eigenen, also aus dem alltäglichen Leben. So manchmal, wenn man, das hat ja auch viel mit Empathie zu tun, wenn man sozusagen sich mal eine Perspektive aus einer anderen Warte anguckt, also sich sagt, okay, wie sieht jetzt diese Situation eigentlich gerade für die andere Person aus? Da ist man ja ganz schnell auch schon in diesem Bereich so, ah, krass, okay, der würde jetzt vielleicht das und das denken oder so.
Aber ist das ein Punkt im Co-Creation? Weil ich dachte, es geht eher darum, die Vielfalt zu leben. Ist es dann nicht sogar hinderlich, wenn man so tut, als könnte man
Genau.
anderen verstehen?
Nee, also ich denke, es geht auf jeden Fall darum, dass sozusagen die beiden Seiten zusammenkommen und dann in der Gemeinsamkeit etwas Neues schaffen. Aber ich finde, man merkt diese, also weil das, diese Logik, dass das überhaupt funktioniert, das basiert ja darauf, dass unterschiedliche Perspektiven überhaupt was Neues in der Kombination sozusagen bringen. Und das setzt ja voraus, dass beide was Unterschiedliches sehen in einer Sache. Mhm. Das ist ja sozusagen die Herausforderung an Co-Creation gleichzeitig, aber auch eben das Besondere daran, weil in der Andersartigkeit kommen sie ja überhaupt erst zu diesem Neuen, auch in dieser Abreibung aneinander. Und ich finde, dass man dieses, das sind ja unterschiedliche Perspektiven, mit denen sie an etwas rangehen. Und diese, wie unterschiedlich Perspektiven sein können, das meine ich, das merkt man ja sogar schon bei sich selber manchmal, wenn man sich mal in eine andere Perspektive versetzt oder wenn man manchmal merkt so, ah, okay, jemand hat was ganz anders verstanden oder so oder denkt, assoziiert etwas mit was ganz anderem oder so, wie unterschiedlich die Perspektiven sein können eben. Und das dann nochmal auf eine andere Branche gemünzt, so, das ist halt, ja, und was dann halt oft die Herausforderung ist, ist, wie die dann zusammenkommen. Also entweder, ergibt sich das eben, oder es braucht halt auch eine gute Plattform, so einen guten Nährboden, ne, wo die irgendwie dann raufkommen und überhaupt dann etwas entstehen kann. Und das, ja, das kann manchmal halt dann auch einfach so Intermediäre ganz gut ab.
Aber geht's eigentlich jetzt nur um die Perspektive oder geht's halt darum, der eine kann was, der andere kann was anderes? Weil das, würde ich sagen, ist ja eigentlich der Normalfall der Zivilisation eigentlich. Oder es ist ja dann eigentlich nichts Neues. Also wo liegt denn da jetzt die...
Aber das ist ja dann schon die Durchführung. Also da hat man also die Idee ja schon.
Ah ja, okay. Ah, okay. So meinst du das. Es geht eigentlich, es liegt halt eigentlich nur da bei der Ideenfindung, Generierung an.
Erstmal schon, ja genau. Und dann muss man ja erstmal durchführen und dann geht es vielleicht mal in der Iteration nochmal dann darum oder so, aber...
Ach so, okay. Ja, das ist vielleicht auch beim Hackathon geht es ja eigentlich auch um die Umsetzung dann, ne? Auf Zeit irgendwas schnell bauen dann oder im Sinne von programmieren.
Ja, wenn das schon, also unterschiedlich, ne? In der, also manche Hackathons haben ja schon diesen Ideenfindungsprozess auch noch dabei. Ja.
Aber
ich weiß bisher nur bei Hackathons, die Ideen dabei hatten. Ich weiß nicht, ob es auch welche. Es gibt aber ja bestimmt auch welche. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel Corona als Beispiel, da gab es ja auch noch keine Ideen. Die mussten ja auch erstmal gefunden werden. Da gab es ja nur das Problem und dann werden ja Ideen entwickelt und die werden dann schnell umgesetzt.
Aber also der Fokus liegt eigentlich auf der Ideengenerierung.
Eigentlich schon, ja.
Aber jetzt sagt man ja, Ideen sind ja auch oftmals nicht so das Problem. Also oftmals ist es doch die Umsetzung.
Die Umsetzung, genau. Und das kommt ja dann im nächsten Schritt. Also das muss schon auf jeden Fall folgen, weil sonst ist es ja, also sonst ist es ja sozusagen
bringt das nichts.
Heißen Stein. Ja.
Aber ist das irgendwie... Aber ist es in diesem Ansatz irgendwie mitgedacht oder nicht?
Also wir haben es immer mitgedacht. Also bei uns war es immer wichtig oder ist es wichtig? Ich denke, es geht, also wenn man mal so in die Start-up-Welt guckt, da ist es ja eigentlich auch oft so, ne? Dass so dieses auch gerade so dieser Bereich Rapid Prototyping, dass man einfach mal was hat, was man einfach überhaupt erstmal, wofür man ja auch überhaupt erstmal Geld einsammeln kann. Also die meisten geben dir ja nicht Geld für eine Idee, sondern...
Ja, also ich, bei mir hat sich das halt mit der Zeit immer mehr gewandelt. Also ich dachte halt früher, als ich auch studiert habe, dass die Idee das Wichtigste ist. Aber ich denke das mittlerweile genau umgekehrt. Also ich denke halt, Ideen sind nicht so wirklich viel wert, sondern die Sachen umsetzen, weil ich sehe es auch nicht, dass nicht die wirklich die großartigsten Ideen die erfolgreich werden. Vielleicht auch ab und zu mal, aber in den meisten Fällen sind das jetzt, sage ich, eher zweitklassige Ideen, die erfolgreich werden. Und klar, wenn beides zusammenkommt, dann ist es wahrscheinlich am allerbesten, aber ich finde, Umsetzungspower schlägt Idee um einiges.
Ja.
Ist das jetzt obwohl eine fiese Haltung?
Nee, ich kann das total verstehen, weil es ist ja, also wenn eine Idee nicht umgesetzt ist, dann gibt es die ja sozusagen faktisch nicht. Und das ist ja auch immer so in dieser, mit der rechtlichen Geschichte immer so ein Problem. Also wem gehört denn eigentlich die Idee? Ne?
Ja.
Und das hatten wir jetzt zum Beispiel im Studium ja auch, dieses Thema so, was Also da hatten wir ja so ein rechtliches Fach. Und da ging es halt auch viel so um Urheberrecht und so. Und da ist natürlich
Ja.
dann schon auch die Frage so, ab wann ist eigentlich eine Idee, also Ideen sind frei und ab wann kann man dann überhaupt eine Idee schützen lassen, so, also oder
Ja.
nachweisen, dass man sie hatte, bevor jemand anders sie hatte und kann man sie dann überhaupt schützen. Und das ist natürlich schon auch, also es ist ja auch dann wieder so eindeutig, dass eben die Idee an sich eben noch gar nicht ausreicht, um irgendwie schützenswert zu sein. Das finde ich schon auch interessant. Und eben erst dann ausreicht, also erst dann geschützt werden kann, wenn sie irgendwie manifestiert wurde.
Ja, ab wann ist denn eine Idee schützbar?
Ja, also
Wenn man Patent hat? Ne, eigentlich schon, geht's schon vorher, ne?
nee, auch schon davor, ja, genau. Aber es ist natürlich dann auch die Frage, wenn du einen Ansatz hast und den irgendwie festhältst und irgendwie es schaffst, einen Zeitstempel drauf zu bekommen und beweisen kannst, dass du die Idee vorher hattest, kann es ja immer noch sein, dass jemand die umsetzt, aber in einer abgewandelten Form. Also, und das ist ja dann meistens wieder, wenn das sozusagen genug abgewandelt ist, ist es ja meistens dann wieder.
Ja, ich denke mir
So.
manchmal, wenn es halt so Hackathons gibt, ob das, weil das ist doch da wahrscheinlich ein Problem. Man kommt da zusammen, der wird ausgeschrieben von einem Unternehmen, man entwickelt da was, aber das Unternehmen für oder bei dem man das macht, nutzt dann die Idee und setzt es um. Und dann weiß ich nicht genau, was man davon als Teilnehmer dann hat.
Da gibt es gleich unterschiedliche. Also einerseits machen viele das ja so, dass sie so LOIs, also so Letter of Intent, unterschreiben, dass eben die Idee bei den Ideen, also so, ne, das irgendwie sozusagen rechtlich probieren zu lösen. Dann glaube ich, was die Teilnehmer davon haben, ist natürlich Erfahrungen, Netzwerken und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Also auch wem das am Ende gehört, also wem die Idee am Ende gehört. Und manche haben ja auch einfach Bock, Dinge umzusetzen und sind gar nicht so daran interessiert, dass denen das am Ende gehört, sondern die freuen sich darüber, dass da irgendwie, dass es irgendwie gehostet ist, dass jemand das organisiert, dass man da neue Leute kennt, dass man da gemeinsam was umsetzen kann. Und dann gibt es natürlich aber auch manchmal Hackathons, wo sich Startups dann erst gründen und dann sozusagen die dann mit ihrer Idee auch weitermachen. Also ich glaube, da gibt es wirklich so von bis.
Ja.
Und am Ende ist jeder ja auch einfach selbst dafür verantwortlich zu gucken, ob er das machen möchte oder nicht. Aber ich glaube, es gibt schon viele Leute, die sagen, ja, auch selbst wenn die Idee mir am Ende nicht gehört, solange ich so ein bisschen, also wie du ja auch sagst, es gehört dann ja immer auch nochmal viel mit dazu. Also selbst wenn man beim Hackathon so einen ersten Prototyp hat, wenn jemand das dann nimmt und richtig bis zu einer Marktreife entwickelt, dann steckt da ja schon auch nochmal richtig viel Arbeit drin. Also meistens so.
Ja.
Und das kann natürlich, ja, so, ich glaube, das.
Ja. Ja, wahrscheinlich stimmt so. Ich finde es nur, also weil jetzt zum Beispiel beim Designstudium gibt es ja auch Sachen, die jetzt, gut, das sind dann immer nur Designer unter sich, aber es gibt viele, also wahrscheinlich auch an den meisten Unis, Projekte mit Auftraggebern. Und die haben halt teilweise auch so ein Geschmäckle irgendwie, je nachdem, wer da
Ja,
hinkommt, ne?
das
Also
kann ich mir
so ein
vorstellen.
bisschen so Ideen abgreifen, weiß ich auch nicht, also auch wenn
Hast du
es
das
gar nicht so sein
Gefühl,
muss.
auch manchmal bei so, wenn du so Angebote machst oder so? Weil das ist, glaube ich, bei Architekten so krass, oder?
Wie meinst du?
Dass so, also da dann so Angebote gemacht werden und erst Ideen präsentiert und am Ende gibt es dann aber keinen Auftrag, sondern das wird irgendwie dann in-house gelöst oder so.
Ah,
Ist dir das
okay.
schon mal passiert?
Ich glaube nicht, aber ich sehe diese Gefahr oft, wenn man, naja, oft gibt man ja so Beratungsleistungen dann mehr oder weniger for free weg.
Ja.
Also das kenne ich manchmal so von mir, aber ich sehe das auch oft bei anderen, die eigentlich richtig wertvolle Sachen preisgeben, schon eigentlich bei so einem Vorabgespräch. Aber das ja, muss man halt auch gucken, ne? Es ist ja auch albern, jetzt so alles top secret zu halten, aber wahrscheinlich muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel Preis gibt.
Das ist nämlich, finde ich nämlich auch, ich finde, das ist so eine, das muss man auch erstmal lernen, so, und diese Gratwanderung zu schaffen. Ich finde auch, wenn man sich sozusagen, wenn man ein Angebot oder ein Pitch oder so hat, um ein Projekt oder einen Auftrag, dann ist es ja die Königsdisziplin, dann sozusagen einen Vorgeschmack zu geben auf die eigene Kompetenz und so die eigene Denkweise und gleichzeitig aber nicht zu viel irgendwie oder den eigenen Ansatz und gleichzeitig nicht zu viel zu geben. Ich finde das total, also ich stelle mir das vor, als wäre es eine total große Herausforderung.
Ja, aber auch nein, weil oftmals, also Pitches finde ich sowieso immer schwierig, jetzt nicht nur aus dem Grund, dass da Leute Ideen weggeben für wenig Bezahlung, aber auch dem Auftraggeber bringt das ja nichts. Also weil, also ich habe das mal erlebt bei einem Unternehmen, die kamen auch auf die Idee, einen Kreativpitch zu machen, aber kamen dann halt auch davon weg, weil niemand kann sich ja so wirklich einarbeiten. Normalerweise entstehen die Sachen ja aus so einem krassen, aus so einer krassen Einarbeitung in ein Thema. Und bei einem, wenn du halt einen Kreativpitch bekommst, kannst du davon ausgehen, dass du oberflächliche Sachen bekommst. Und das bringt dir ja bei komplexen Sachen fast gar nichts, weil das ist ja der, ist ja ein wichtiger Punkt. Von daher denke ich halt, das, was man da gratis weggeben kann, bringt jetzt auch nicht so viel dem potenziellen Auftraggeber. Aber das hängt halt wirklich von dem Auftrag ab. Wahrscheinlich gibt es auch Aufträge, die jetzt nicht so kompliziert sind, wo das schon passieren kann.
Ja, oder und, schon auch so Denkanstöße, ne? In eine andere Richtung zu denken.
Ja. So, also. Ja, du hast ja gerade Architektur gesagt. Also da, bei so richtig krasser Architektur gibt es ja auch immer sowas wie einen, so eine Art Leitgedanken. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel nehmen wir mal das, dieses Jüdische Museum in Berlin, ne? Das ist ja so, ich sag jetzt mal so richtig dumm, so, das ist zackig. Und ne, sowas ist ja eine einfache, aber klare Idee und die kann man sich ja schon wegschnappen und darauf dann ein Gebäude aufbauen.
Ja,
natürlich, absolut. Ja.
Und solche. Ich meine, letztendlich ist man ja auch, wenn man was gehört hat, also jetzt sagen wir mal, wir schreiben ein Projekt aus, wir laden uns drei Agenturen ein, die pitchen alle drei und wir nehmen die dritte, haben aber ersten beiden Pitches schon gehört. Und da gab es immer so ein oder zwei Komponenten, die wir ganz interessant fanden. Und selbst diese Beeinflussung ist ja schon sozusagen, dass man in eine Richtung denkt, in die man vorher nicht gedacht hätte. Also klar, das ist jetzt irgendwie so banal und so, aber man ist ja immer beeinflusst.
Ja. Ja, aber ich was ich gerade noch mal sagen wollte, ist aber auch, wenn man beispielsweise, also Agentur oder auch Beratung, die basieren ja eigentlich darauf, dass man sich auch Ideen abgreift von Projekten, die gelaufen sind. Das ist ja eigentlich ein Grund, warum eine Agentur oder eine Beratung existiert, weil die dem Auftraggeber Wissen und Ideen aus vergangenen Projekten bringen können.
Und letztendlich macht das ja auch zum Beispiel einen guten Unternehmensberater aus, denke ich mal.
Ja, muss.
Dass er einfach schon viel gesehen hat und sagt so, ja, genau.
Ja, genau. Und du nimmst ja auch immer was, das finde ich ja jetzt auch das Spannende dabei. Man nimmt ja auch immer sehr viel mit aus den Projekten einfach.
Aber was wäre denn für dich so, dass, also wenn du Co-Creation hörst, ne, oder so branchenübergreifende Zusammenarbeit nochmal, was wäre so für dich die, die Assoziation und ist das für dich positiv oder negativ assoziiert?
Generell ja erstmal positiv. Also ich finde sowas ja eigentlich immer ganz ganz gut, wenn man aus verschiedenen Bereichen zusammenkommt. Das kann den Sachen ja nur gut tun, weil man ja auch sonst immer die ganze Zeit in seinem eigenen Gedöns und in seiner eigenen Weltsicht verhaftet bleibt. Also auf jeden Fall, auch wenn man halt an so die oder ja, weil ich jetzt keine Ahnung, ich beschäftige mich so ein bisschen mit so Spielen, ne, Videospiele und so Gedöns. Und da gibt es halt auch, wenn du ein Spiel entwickelst, irgendwann den Moment, wo du halt auch gar nicht mehr entscheiden kannst, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich ist das im Design oder bei anderen Sachen auch nicht anders. Also, dass man verliert halt einfach vollkommen die Beurteilungssinn. Und wahrscheinlich hilft einem das auch bei sowas, um da auch einfach einen Impuls von außerhalb zu bekommen. Also ich habe auch schon gehört, als ich Sachen gemacht habe, die ich super cool fand, aber Leute dann von außerhalb sagen so, ja, und was ist jetzt der Unterschied so? Jetzt ist das Blau da ein bisschen heller. Und das solche Sachen sind da wahrscheinlich auch dann einfach ganz nützlich. Ja, ich bin nur skeptisch, wenn ich so Co-Creation denke. Ich dachte da immer an so, was wir, glaube ich, letztes Mal auch so, oder ich meine, nicht letztes Mal, irgendwann mal bei unserer reichen Historie, kritisch wird es halt immer, wenn es auf Kundenseite dann da zu viel
Oh ja.
reingeredet wird. Das ist oft echt nicht zielführend.
Ja, schönes Thema. Lass uns da doch noch mal rein.
Ja, aber bist du nicht eher der Kunde, der reinredet?
Ja,
Ja.
und das ist echt so was, wo ich echt auch eine Lernkurve gemacht habe. Also, wie man sozusagen das da so Projekte betreut, wo man eben mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet und dann also was echt so eine Kernkompetenz werden musste, war so, wie organisiert man so Korrekturschleifen mit unterschiedlichen Parteien. Das ist echt, also so dieses, und wie viele braucht man? Also teilweise, um ein Projekt fertig zu machen. Und dann natürlich schon auch so dieses am Anfang so das erste Briefing bekommen und man hat dieses Problem, oh, und da fühlt man sich auch selber mal so blöd, wenn man irgendwie, man hat so ein im Kopf schon so ein Bild von dem, wie es aussehen soll. Und man will eigentlich so total frei daran gehen an so ein Briefing und denkt so, okay, der Designer oder wer auch immer, der hat Ahnung von dem, was er macht, viel, viel mehr als ich. Sei bitte einfach offen und nimm das an, was der dir vorschlägt. Und dann kommt der Vorschlag und du denkst so, und dann ploppt immer so diese Idee im Kopf auf, so von, ich habe mir das so gedacht,
Ich
ich
habe
habe
mir
mir das
das
so
Rot
gedacht.
vorgestellt.
Ja, und dann, wenn man dann anfängt, das sozusagen, die Idee dann reinzubringen und dem kompetenten Designer aufzudrängen, dann wird es manchmal ganz schräg, weil dann ist man auf einmal mehr Owner als der Designer selber und das ist ganz, ganz komisch.
Ja, aber cool, das ist ja eigentlich ganz cool, dass wir hier beide Seiten haben, weil ich würde sagen, mich macht das jetzt auch gar nicht so grumpy, mich verunsichert das nur total, weil
Ach
ich frage mich
ja,
halt
echt?
immer, okay, woher kommt denn jetzt, also wie kommt das, wenn man jetzt irgendwas liefert und man versucht das dann ja auch immer zu untermauern mit Herleitungen, und erklärt dann, warum das passt, und hier und da. Aber dann kommen halt immer Sachen von den Kunden, die so, ja, einfach so komplett random sind irgendwie.
Ja, ich
Und
glaube,
einfach so
dieses
geschmäcklerisch
Random.
sind.
Ja. Ich glaube, dieses Random, das kommt manchmal daher, also einerseits, dass man teilweise eine Idee im Kopf hat und manchmal denke ich auch, also ich hatte auch schon oft diese Situation von den Erklärungen und dann dachte ich so, ey, geile Erklärung. Und im nächsten Moment dachte ich so, da würde niemals jemand drauf kommen, wenn er sich das anguckt. Zum Beispiel, keine Ahnung, Logo oder irgendwas. Oder irgendeine, keine Ahnung, irgendwas anderes. Und dann denke ich halt manchmal, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Random, dieses Gefühl von dir, dass es dann auf einmal random ist, eben das Gefühl ist, man würde sozusagen verstehen, was andere Leute mögen und dann sozusagen ableiten, was sie dann auch bei der eigenen Marke mögen könnten, so. Was natürlich ein bisschen Also ist ja sozusagen auch ein Zeugnis von Empathie, dass man probiert, sich reinzuversetzen, aber ist natürlich auch so wie was anderes möchte ich es auch haben. Und gar nicht so sehr, wir schaffen jetzt was Neues, ne? Was eigentlich auch schade
ja.
ist.
Ja, aber ist das, kann man, ich weiß jetzt nicht, ob man durch die Schuld da nur sagen kann, ach ja, der dumme Kunde, der hat keine Ahnung. Vielleicht hat man da auch, muss man das aber auch schlau angehen als Designer und erstmal überhaupt sensibilisieren dazu.
Ja.
Also zum Beispiel, ich habe mich jetzt mit dem Thema Schönheit beschäftigt für die Vorlesung. Und keine Ahnung, da steht halt eine Menge drin, aber eins war halt so, Leute, die jetzt nicht, wie soll man sagen, ästhetisch gebildet sind, die mögen symmetrische Sachen. Und wenn du halt einen Designer fragst, da wird dir niemand sagen, Symmetrie finde ich super, sondern das muss immer irgendwie eine komplexe Komposition haben. Und da finde ich, fängt es ja schon an eigentlich. Das heißt ja eigentlich, man hat immer Probleme, Kunden Sachen zu, in Anführungsstrichen, verkaufen, die nicht einfach schön sind. Und weißt du, man hat halt auch so einen Widerspruch.
Ja.
Man will die Sachen eben nicht schön symmetrisch machen.
Ja,
das will eigentlich niemand. Man will die Sachen nice machen und krasses Design machen, auf eine Art immer. Und da fängt es ja schon an. Da müsste man eigentlich so ansetzen und das irgendwie so ein bisschen, das ist eigentlich so eine kleine Lehreinheit immer davor machen. Aber so ist es ja nicht, ne? Man wird immer so mehr oder weniger auf Auftraggeber losgelassen und weiß halt gar nicht, bei welchem Stand die sind. Also das ist, da ist auch so ein bisschen so eine Gap.
Vielleicht ist da ja Co-Creation gar nicht so schlecht angesiedelt, wenn man sagen würde, bevor man sozusagen den ersten Entwurf macht, hat man tatsächlich erstmal so ein, also ohne dass irgendjemand darüber nachdenkt sozusagen, also natürlich, das kann man ja keinem verbieten, dass er denkt, aber
man ohne, wünscht dass es sich oft.
Aber dass man sozusagen erstmal so gemeinsam in eine Richtung denkt. Weil ich finde immer so, sobald man diese Situation hat, die du jetzt gerade auch beschrieben hast, dass der eine sozusagen als Experte wo reinkommt und was abliefert und der andere als Kunde sagt so ja oder nein, ist man ja schon in so einer, in dieser Situation, in der eben dann nicht doch was Neues entstehen kann, weil es gar nicht so die Offenheit da ist, jetzt gemeinsam an einer Idee weiterzudenken. Weil beide so eine komische Rolle schon innehaben.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also da ist eigentlich schon ein bisschen so, da ist es schon eine leichte Schieflage, wenn man in dieser Situation ist. Und ich finde, dass, also ein fataler Fehler dabei ist eben auch, wenn man Sachen zum Beispiel, was ich auch jetzt erlebe auch, also das habe ich jetzt auch so an der Uni aus Dozentensicht erlebt. Die Studenten sagen am Anfang so ein bisschen, was sie vorhaben. Dann passiert, kriegt man lange nichts mit. Und dann kommt ja am Ende mit was um die Ecke. Und das geht in 99% der Fälle schief, weil man einfach auch immer, weil man es dann nicht mehr so nachvollziehen kann und so eine Distanz dann zum Ergebnis hat. Also es ist eigentlich immer viel, viel schlauer, in die ganze Zeit den Auftraggeber halt so mitzunehmen, sodass es halt mehr oder weniger am Ende aussieht, hätte man das zusammen gemacht. Das ist eigentlich immer der bessere Weg. Ne? Das ist ja auch so eine Art Co-Creation dann, sodass man halt gar nicht in diese Rolle kommt. Ja, hier, ich bin der Designer, ich sag kurz Hallo und dann gehe ich in mein Zimmerchen und am Ende komme ich mit was rum und das findest du bestimmt mega nice, weil so ist es leider nie.
Nee, das ist ja auch eigentlich genau das, was sozusagen jetzt so das Learning von der ganzen neuen Arbeitswelt ist, oder? Dass man sozusagen eben genau nicht ins Kämmerchen gehen soll, etwas zu Ende macht. Und das ist, glaube ich, auch das Wermutstropfen.
Ja, sagt man doch so.
Ja, aber sagt man Wermuts?
Nee, ich glaube, es ist Wermut.
Wermutstropfen. Wir haben uns getroffen. Also war es doch richtig. Von sozusagen deutscher Innovationsleistung.
Dass, deutsche Innovationsleistung.
Ja, ich habe so da, also das ist doch so dieses Klischee, dass so gerade die deutsche Industrie so tickt, dass man eben ins Kämmerlein geht, etwas bis zum Ende durchproduziert, das mega heftig ist von der Ingenieursfähigkeit, die da drin steckt. Aber eben ein paar Monate oder ein paar Jahre zu spät, so, oder eben sozusagen schon so fertig produziert, dass es gar nicht mehr anwendbar ist, weil es schon so, so wie Haute Couture sozusagen.
Overengineered.
Ja, so ein bisschen. Und so dieses, das ist doch so eins der Learnings, oder? Würde ich sagen, so in der, auch so in der aktuellen, ja. Auch was du vorhin meintest mit Scrum und so, das ist ja, da ist ja sozusagen die Anwendung, okay, lass uns relativ bald zusammenarbeiten, auch relativ schnell mal so ein bisschen was auf die Straße bekommen, um ein Gefühl zu kriegen, um schnell wieder ins Testen zu kommen, um schnell wieder sozusagen Iterationsschleifen anzubringen und schnell wieder was zu verbessern und so weiter.
Ja, ich finde es nur, ich weiß nicht, ob ich da auch so super deutsch bin oder so. Ich find's aber auch schade, wenn man das immer so als Old Economy und so abstempelt, weil irgendwie finde ich, hat das aber auch was, so dieses Schwäbische irgendwie, man werkelt da irgendwas aus, so im Kämmerchen. Das finde ich schon auch irgendwie nett.
Hat schon was, ne?
Ja,
und
vielleicht,
irgendwie.
Vielleicht muss man das ja auch gar nicht so global sehen. Vielleicht geht das ja trotzdem noch irgendwie, dass man das macht.
Ja, was natürlich so sehr nett oder sympathisch daran ist, ist, das ist diese Detailverliebtheit, ne, die man ja manchmal sehr vermisst, finde ich, so im,
ja, genau.
Dass es so alles immer so der große Wurf ist und immer so, ja, ungefähr so und schnell auf die Straße und egal ob so, das ist ja eine Kompetenz und auch schön, dass das irgendwie so schnell und auch so offen passiert und damit beweist man ja auch, dass man sozusagen die Offenheit hat, dann auch Fehler, die auf jeden Fall kommen werden, anzunehmen und zu verbessern. Aber was natürlich so ein bisschen, das kann ich total nachvollziehen, das geht mir auch so, so diese Wertigkeit von Arbeit und Detail, das geht dann manchmal so ein bisschen verloren.
Ja, genau, das wird auf einmal, ich weiß nicht, ob das negativ angesehen wird, aber so ein bisschen so
altbacken.
Ja, genau. Obwohl ja viele darauf Wert legen. Also,
ja.
Keine Ahnung. In der Automobilindustrie ist ja immer das Spaltmaß irgendwie, das dann immer irgendwie doch wichtig ist. Und dass das Armaturenbrett nicht aus Hartplastik ist und sowas. Ja, vielleicht darf auch beides irgendwie nebeneinander existieren. Oder vielleicht ist das halt eine zeitliche Frage. Ne? Am Ende kommt immer die Reinzeichnung.
Ja, ich entweder zeitliche oder vielleicht ist es auch was, auf das man einfach beharren sollte. Manchmal denke ich auch so, man hat jetzt sowieso, so weißt du, irgendwie so als Nation so ein bisschen teilweise den Anschluss verloren. Warum nicht dann einfach so sagen, so okay, jetzt aber erst recht. Wir sind jetzt das Land, was so hardcore auf Detail und auf Datenschutz bis zum letzten Ende setzt und irgendwie so uns dadurch sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal auch erkämpfen.
Ja, ist so ein USP, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob wir jetzt den Anschluss verloren haben. Das fände ich aber auch ein bisschen krass.
Na, also, ja, wahrscheinlich kann man das nicht so pauschal sagen. Man hört das ja sehr häufig so.
Ja.
Auch so, also allein schon, was halt so, naja, das, was die Wirtschaft ja tatsächlich in Deutschland irgendwie bis heute irgendwie so zu der Macht, die sie ist, ist ja eigentlich die Erfindung des Autos.
Ja, das kann man leider so sagen, ne?
Ja. Und das ist ja schon, also das Auto ist jetzt nicht unbedingt zukunftsträchtig, würde ich sagen.
Nee,
also außer es kommen jetzt deutsche Firmen mit irgendwie einer neuen Technologie, aber ich meine, selbst da haben sie ja eher auf Wasserstoff gesetzt als auf E-Mobility und E-Mobility ist ja jetzt eher die das Rennen macht. So.
Ja, aber lass doch nochmal kurz auf dieses Kundenthema kommen. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Das ist auch nochmal recht nah an dem Hauptthema jetzt heute. Also die besten Projekte laufen aber auch einfach so, dass man da im engen Austausch ist. Also zum Beispiel, was ich öfters erlebt habe, zum Beispiel, du hattest gerade, oder nee, oftmals, wenn man ein Logo macht, ne, da gibt es sowas wie eine Sehnsucht bei vielen Kunden, dass das Logo halt so richtig logoartig sein muss. Also im Sinne von, da muss irgendwie so eine Bildmarke sein und eine Wortmarke, ne?
Ja.
Und jetzt habe ich aber letztens was gemacht und das Logo war halt extrem reduziert und ich dachte schon so, oh mein Gott, ob ich damit durchkomme, ne? Und ja, was war halt dann nachher so, dass der Kunde und da auch der Geschäftsführer diese Idee halt auch dann mega krass vertreten hat gegen so die anderen im Entscheidungsgremium, die da anderer Meinung waren, die sagten dann Sachen, ja, aber da fehlt doch was und so.
Interessant.
Und ja, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen hat, aber ich glaube, der konnte halt einfach so die Argumentation und so einfach sehr gut teilen. Ja. Vielleicht hatte der trotzdem auch noch so eine Sehnsucht danach, so eine starke Bildmarke zu haben, aber der hat dann auch einfach erkannt, so, dass das gar nicht braucht.
Ja, das ist ja auch, also gutes Design. Letztens haben wir das war Online-Kommunikation in dem Fach, da hat der Dozent eben so gesagt, ja, starke Marken und so, haben wir, da war das Thema Marken und dann haben wir irgendwie, meinte er, gut, wir gucken uns jetzt mal Bilder an, diese zu sagen, hast du bestimmt auch schon mal gemacht, wo wir das Logo rauslassen und ich sag euch, ihr werdet die trotzdem erraten.
Aber mit der Schrift dann, oder?
Ja, oder auch nur die Farbgebung oder so, oder Form oder sowas. Und man könnte eigentlich fast alle erraten. Also das ist schon noch interessant, dass das dann so, es kommt dann auf Konsequenz an, ne? Irgendwie, wenn man dann was konsequent macht und das dann durchzieht. Aber das Thema, was du jetzt eigentlich meintest, ist ja sozusagen dieses, dass es dann doch am Ende zu einer Zusammenarbeit kommt oder auch zu einem Verständnis oder auch zu einem Vertrauen ja am Ende, ne?
Ja, man muss halt einfach, ja, wie soll man das sagen, also dieselbe Story dann teilen und dann ergibt sich ja auch vieles. Und dann geht es halt auch federleicht irgendwie. Also ich habe da schon teilweise Verschiedenes erlebt. So manchmal ist das halt irgendwie so schwerfällig irgendwie, aber manchmal halt auch gar nicht, wobei ich jetzt auch gar nicht genau sagen kann, woran das liegt.
Vielleicht liegt es an dem Verständnis. Also oft ist ja da das Problem, gerade so am Anfang, wenn man anfängt miteinander zu arbeiten, dass man zwar die gleiche Sprache spricht, aber unterschiedliche Dinge versteht. Also dass zum Beispiel man ja unterschiedliche Sachen assoziiert oder mit Worten und mit sozusagen Anspielungen auf Dinge unterschiedliche Sachen meint. Und das kann dann manchmal so richtig dazu führen, dass man das gleiche Wort sagt und zwei komplett unterschiedliche Dinge meint irgendwie. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass so ein Stolpern entsteht. Oder wenn man eben das Gefühl hat, dass nicht so ein... Ich habe auch das Gefühl, dass also am Anfang einer Zusammenarbeit so ein... Ja, doch schon auch so ein Vertrauen da sein muss, ne? Damit man überhaupt auch rauskommt mit seiner Idee und auch als Kunde sich dann sozusagen traut zu sagen, irgendwie gefällt mir das noch nicht, aber ich weiß nicht genau warum. Das finde ich immer so schwierig, weil man hat immer das Gefühl, man müsse dann, wenn man zum Beispiel was abnimmt oder so, wenn man sagt, man mag es irgendwie noch nicht so oder man hat nicht das Gefühl, es passt, dass man dann eigentlich auch sagen muss, warum. Und manchmal fehlt einem, also hat man da die Kompetenz ja gar nicht, weil man gar nicht weiß, was das jetzt gerade auslöst, weil man eben nicht diese ästhetische Schulung hat, ne?
Ja, aber das ist natürlich dann immer extrem schwierig, weil also was will man dann auf der anderen Seite machen?
Nee, das ist
machen,
super,
ne?
Schwer. Naja.
Also weil das kenne ich halt auch, aber dann steht man immer da und denkt sich dann so, ja, aber was ist es denn nur?
Ja, voll, ja. Und meistens gibt es dann doch irgendwo einen Punkt, wo dann, keine Ahnung, man dann so sagt, okay, wir verändern jetzt das und dann ist es irgendwie, ja, genau, das ist es. Oder
Ja, okay, aber da muss man dann auch immer Glück haben, dass man da...
Ja.
Ja, aber das Vertrauen ist halt irgendwie auch ein, finde ich auch so, das ist natürlich auch das allerwichtigste Thema, auch weil die Sachen sind ja auch nie fertig, ne? Das ist ja auch so ein, sagt man noch New Economy? Ne, ich glaube nicht, ne? Aber ja, ich weiß nicht, also die Sachen sind ja wirklich nie fertig, aber jetzt, ja, wir sind jetzt die ganze Zeit in dieser, aber ist ja auch in Ordnung, mit dieser Auftraggeber, Auftragnehmer-Sache.
Das wäre aber für mich nicht, nur nochmal, um das festzuhalten, das wäre für mich jetzt nicht Co-Creation, aber das ist ja klar, ne?
Ach so, ja, genau.
Sobald es so ein Gefälle gibt, würde ich sagen, ist es keine Co-Creation
Ja, aber ich frage mich halt, ja, aber woraus besteht das Gefälle? Ist das jetzt nur eine juristische Sache im Sinne also von Vertragspartnern, wo ja immer draufsteht, Auftraggeber, Auftragnehmer? Oder kann das, auch wenn die Konstellation so ist, kann das nicht trotzdem dann Co-Creation sein oder ist das ausgeschlossen?
Ja, nee, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist auf jeden Fall, naja, man ist ja eigentlich sozusagen per se in der Situation, dass man etwas für eine Person macht und am Ende ist zu sagen, wenn es hart auf hart kommt, es diese Person mehr Stimmrecht hat als die andere.
Ja, aber darüber kann man ja auch streiten. Also, wer hat denn jetzt mehr Stimmrecht, der mit dem Geld oder der mit der Leistung?
Na, der mit dem Geld, weil der sich auch einfach jemand anders suchen kann, der es einfach umsetzt.
Ja, aber es kann ja auch sein, dass der mit der Leistung den längeren Hebel hat.
Ja?
Ja,
Wenn man
also.
jetzt in so einer Dienstleistungsrolle ist?
Ja, aber wenn man so Sachen jetzt so den Mangel an Facharbeitern und sowas, glaube ich halt schon, dass man
Ja.
da auch jetzt auf der klassischen kleineren
Ja, das
Seite
stimmt. Ja,
mehr
das stimmt.
Macht hat. Aber klar, gemeinhin, glaube ich, erleben das die meisten auch so. Ich glaube auch die Auftraggeber erleben das so, dass sie den längeren Hebel haben. Aber ich bin mir da oftmals nicht so,
Nicht sicher.
nee, ob das so sein
Na, das ist
muss.
ja ganz schön. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass du das nicht so siehst.
Ja, weil das ist ja auch, also ja, aber jetzt habe ich irgendwie den,
Faden verloren.
nee, doch nicht.
Ah
Genau,
ja.
ich meine nur, weil die Sachen nie fertig sind, läuft es ja auch darauf hinaus, dass man dann eine engere Zusammenarbeit hat, beziehungsweise, aber das muss sich dann auch ergeben irgendwie. Also vielleicht war es früher so, da hat man Sachen gemacht, da hat man eine Website gebaut. Und die war dann irgendwann fertig. Und dann, also ich glaube, dass, ne, dann ist die da erstmal für 20 Jahre. Aber so ist es ja eigentlich nicht mehr. Also du bist ja darauf
Nee.
angewiesen, dass sich das stetig weiterentwickelt. Auch halt, weil
Na.
so Sachen wie Suchmaschinenoptimierung, oder auch Technologie sich ständig weiterentwickelt. Und da muss man einfach dranbleiben. Und
Eigentlich braucht man den Designer im Haus, ne? Aber das will man irgendwie auch nicht, weil dann ist es wieder zu sehr intern.
ja, aber es ist ja auch kein purer Designjob. Selbst bei so einer, ich sag mal, relativ einfachen Geschichte wie einer Website kommen ja auch ganz verschiedene Sachen
Ja,
noch
das auf jeden
zusammen.
Fall. Ich meine, es so explizit im Bereich Design.
Ja. Nee, aber ich meine, da ist man halt dann irgendwie darauf angewiesen, da zusammenzuarbeiten. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, es gibt ja auch diesen Begriff Purpose-Driven, ne? Ob das auch so ein wichtiger Punkt ist, dass man quasi ein gemeinsames Ziel hat. Oder ist das nicht eigentlich die Basis? Also ja, vielleicht nicht komplett die Basis, aber schon ein wichtiges Ding, dass man zumindest einen Fokuspunkt hat, an dem man dann zusammenarbeitet.
Aber kann man Innovation hervorbringen, wenn man schon weiß, wo man rauskommen möchte?
Ja, auf jeden Fall. Also muss ja, du weißt halt nicht genau, welches Produkt da jetzt bei rauskommt, aber es kann ja sein, dass du die Vision hast, ich will, dass kein Plastikmüll mehr ist.
Ja, okay, aber das wäre für mich eine Problemstellung.
Ach so.
Also dann
Ja.
wäre es für mich sozusagen die Ausgangslage, es gibt zu viel Plastikmüll mehr. oder Plastikmüll auf der Erde.
Gibt's sowas? Ist das denn, also sowas gibt's ja schon, oder? Oder wird da kein Problem vorgestellt?
Doch,
Wenn ihr
auf
jetzt
jeden
sowas
Fall.
machen würdet, das schon, ne?
Ja, man braucht auf jeden Fall eine gemeinsame Grundlage, aber man muss schon auch aufpassen, dass man nicht zu eng schon denkt, ne?
Ja.
Weil das ist ja genau das, was dann sozusagen bei dieser Kunde-Dienstleister-Geschichte, da hat der, was wir vorhin meinten, ne? So, wenn der Kunde schon eine Idee von dem hat, was es am Ende werden soll,
Ja.
dann wird es schwierig irgendwie.
Ja. Ja, stimmt, ne? Aber wahrscheinlich auch schwierig. So ganz neutral kann man da nie dran gehen, ne?
Nee, das ist ja auch eigentlich super, dass man da nicht neutral ist, weil man da ja schon auch die eigene Perspektive mit reinbringt. Das ist ja auch bei Kunden, also manchmal hat man ja auch das, wie du das ja auch beschrieben hast, auch so total schöne Kundenerlebnisse, dass man das Gefühl hat, dass man ergänzt sich so total gut irgendwie, weil letztendlich hat der Kunde ja schon auch sehr viel Ahnung zu der eigenen Marke und lebt das ja im besten Fall oder identifiziert sich ja auch so ein bisschen damit, was man ja jetzt als du zum Beispiel als Designer jetzt gar nicht so sehr hast, ne? Da
Ja,
willst du ja eher
klar.
nochmal so eine andere, nochmal einen anderen Bereich mit reinbringen. Deswegen ist ja dieses, sozusagen mit einer Meinung oder mit einer Voreinstellung reinzukommen, auch nicht schlecht. Nur diese, sozusagen diese Offenheit trotzdem beizubehalten, zu sagen, so, wo wir am Ende rauskommen, dass den Weg gehen wir zusammen, so. Man kann zwar sozusagen Tendenzen immer wieder mit reinbringen, aber den, genau, ja.
Ja, klar, also da ist man ja total darauf angewiesen, weil das muss ja dann schlussendlich auch, das ist ja wie eine Typenberatung oder so. Also du gehst wohin und dann sagt dir jemand, welche Klamotten dir vielleicht ganz gut passen und du das gar nicht selber so auf dem Schirm hast, aber dann im Nachhinein denkst, ja stimmt, das drückt aber meine Persönlichkeit hervorragend aus. Also keine Ahnung, so wär's jetzt, wenn es um Markendinger geht, da ist man ja ausschließlich darauf angewiesen, was die Kunden halt sagen, ne? Nur ich glaube, was halt dann da konkret jetzt in dem Fall der Designerpunkt ist, ist halt diese Übersetzung, ne? Also wenn der Kunde jetzt sagt, wir sind aber super seriös, dann ist es natürlich die Übersetzungsleistung dann vom Designer, dass auch Außenstehende das mitbekommen.
Verstehen.
Aber das ist auch, du meinst auch vorhin, dass du meinst irgendwie, dass du das auch mal erlebt hast oder dir dachtest, okay, die haben jetzt eine Herleitung geliefert, aber ob das ein Außenstehender versteht, bin ich nicht so sicher. Und da dachte ich auch kurz, so kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also es geht ja genau darum, Sachen zu gestalten, die auch Außenstehende dechiffrieren können. Sonst bringt das ja alles
nichts. Auf
jeden
Fall. Ja.
Von da ist ja auch so eine Meinung dann auch total wichtig.
Ja, naja, oder man macht daraus halt eine Geschichte, ne? Das könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man irgendwie sagt, naja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so eindeutig nach außen. Also es ist sozusagen, wir sind mit dem Produkt zufrieden, die Geschichte dahinter ist nicht ganz eindeutig, aber wir nutzen das sozusagen als Anlass, diese Geschichte nochmal zu erzählen.
Ja. Ja, genau. Das, ja, finde ich auch vollkommen legitim. Also bei einem Logo sollte es ja so sein. Das muss ja nicht immer erkennbar sein. Also jetzt muss ja nicht irgendwie, weil ich jetzt, keine Ahnung, ein Hufeisenhersteller bin, muss ich ja nicht zwangsweise ein Hufeisen im Logo haben. Um einen Klassiker zu zitieren.
Und das Beste ist natürlich, wenn man es dann schafft, mit etwas anderem, was nicht ein Hufeisen ist, trotzdem das Gefühl von Hufeisen bei den Personen hervorzuheben.
Ja, genau.
Oder das Gefühl von was auch immer man mit Hufeisen verbindet.
Ja, ein Hufeisen ist auch nur Sandalen für Schuhe,
Glück.
Für Pferde.
Ja, genau, Sandalen.
Ja, sehr
schön. Ja, interessant. Und eine Sache habe ich noch, die ich mich gefragt habe, wie wäre denn für dich, weil du vorhin hast du damit angefangen, dass man das ja auch als Designer schlau machen kann. Und wenn wir jetzt mal überlegen, vielleicht hört ja der ein oder andere Studierende von dir jetzt zu. Und
ich hoffe nicht, dass man mich erkennt.
Ach so, okay, verstehe. Also junge Designer, die eventuell diesen Podcast hören, was würdest du sagen, ist so ein Learning für dich, gerade in so Anfangsphasen, wenn du mit neuen Kunden zusammenarbeitest. Also du hast ja vorhin schon so anklingen lassen, so wenn man es schlau macht, dann kommen die vielleicht am Ende selber, da hat man die in so einer Position, dass sie das Gefühl haben, es ist eigentlich ihre Idee. Man kennt das ja auch so ein bisschen aus, wenn man Texte schreibt. Ne? Ich habe mal, ich habe mit einem guten Kumpel lange zusammengelebt, der Journalist ist, und manchmal habe ich Texte geschrieben und er hat die dann danach für mich korrigiert oder durchgelesen oder so, und er hat immer gesagt zu mir, ja, wenn du Dinge beschreibst sozusagen, dann guck, dass du sie so beschreibst, dass die Leute selber zu der Schlussfolgerung kommen.
Ach so, ja. Ja.
Weißt du?
Aber ich finde, das hört sich dann halt so an, als wäre das trotzdem so ein bisschen Kalkül dahinter.
Ja, aber das ist eben meine Frage. Muss man das haben, wenn man sozusagen so ein erste, also so ein Kundengespräch führt? Und wie, und wenn ja, wie macht man das?
Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde das nicht so angehen, weil das hört sich an, als müsste man die Kunden jetzt dahin bringen, wo man sie haben will.
Ja, aber du, eigentlich ist es ja sozusagen es geht ja nicht um Manipulation, sondern darum, sozusagen sachlich Dinge aufzubauen. Also jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Schreiben. Man zeigt Dinge auf und kann dann am Ende sozusagen ganz leicht den Sack zumachen und sagen, deswegen ist es so und so. Das ist ja eigentlich auch sozusagen, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch eine klassische Herangehensweise, wie man das angeht. Also es ist ja eigentlich, lernt man ja im Design auch immer, dass die Sachen halt immer einen Grund haben müssen, warum die so sind, damit es halt nicht so ins Beliebige abdriftet. Und ich glaube, man kann halt wahrscheinlich versuchen, jetzt Auftraggeber daran teilhaben zu lassen. Auch würde ich sagen, je transparenter, desto besser, weil auch erfolgsversprechender. Also jedes kleine Ding, das man macht, muss irgendwie, also finde ich, ist schlau, wenn man das den Kunden daran teilhaben lässt, wie man jetzt dazu kam.
Aber fühlt man sich dann nicht sozusagen, also läuft man dann nicht Gefahr, sich nicht als Dienstleister zu fühlen oder zu sagen, so zu fühlen, also macht man sich ja angreifbar auch ein bisschen mit, ne?
Wie meinst du?
Also, dass man jetzt nicht sozusagen, okay, der holt mich jetzt rein, der will eine Lösung von mir und hier ist die Lösung, sondern man macht es ja sehr so in kleinen Schritten. Also, ich nehme ihn mit, und hat man dann nicht die Angst, dass der Kunde denkt, ah ja, gut, jetzt haben wir jetzt eigentlich Zusammenarbeit erarbeitet sozusagen, weil ich bei jedem Schritt dabei war.
Meinst du, der denkt dann so, ja gut, dann hätte ich es auch selber machen können?
Nee, das denkt er, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das ist auch eher was ich mir vorstellen könnte, dass es auf der Seite des Auftragnehmers ist. Dass man so dieses, also ja auch fälschlicherweise dieses Gefühl hat, von, ah ja, ich kriege den Auftrag, ich mache ihn und dann gebe ich ihn ab. Sondern ja eigentlich, also dieses Gefühl muss man wahrscheinlich auch erstmal überwinden, oder? Hat man das am Anfang?
Also ich verstehe es, glaube ich, du meinst halt, dass man da reingeht und sagt, ja, yo, ich bin jetzt hier der Profi, die briefen mich höchstens und dann liefere ich ab.
Ja, genau, so ein bisschen so hat man dann Angst, seine Expertenrolle zu verlieren, so. Wenn man sozusagen...
Ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen einfach persönliche Haltung. Ich glaube, man kann das auch so machen, auf jeden Fall. Nur mal...
Es schließt ja ganz viel aus dann irgendwo, ne?
Ja, also meine persönliche Herangehensweise wäre es jetzt nicht. Also ich habe auch, glaube ich, da keine Angst, dass ich die Expertenrolle verliere. Aber kann man auch machen. Ich glaube, das ist halt am Ende dann eine Positionierungsfrage, wie man dastehen will. Ich finde halt eher im Gegenteil macht man sich angreifbar, wenn man als Superexperte reingeht.
Ja,
oder?
Ja.
Weil da macht man einen kleinen Fehler und dann wird man geblamed.
Fällt man tief.
Ja, ja genau. Ja. Ja, aber es gibt wahrscheinlich auch viele, bei denen das auch gut so funktioniert und die dann auch mit einem gewissen Nimbus dann so rumlaufen. Aber ich bin ja nur ein kleiner Designer, ich kann das nicht und will es auch gar nicht.
Also das heißt, für junge Designer, die ersten Kunden haben, immer auch mitnehmen in den einzelnen Schritten und transparent kommunizieren. Ja,
genau, aber ich würde halt sagen, trotzdem dabei immer, jetzt habe ich kein gutes Wort dafür, jetzt nicht dominant, aber halt auch
bestimmt.
Bestimmt, genau, weil auch einfach, wenn man halt ein Gefühl hat zu wissen, was gut ist und was schlecht ist, dann sollte man das auf jeden Fall auch einbringen halt.
Man hat ja die Legitimation allein deswegen, dass man angestellt wurde. Also in dem Moment, in dem jemand dir sozusagen den Auftrag gibt, hat er dich ja auch ausgewählt, weil, keine Ahnung, er schon mal was von dir gesehen hat, weil du wegen irgendwas anderem überzeugt hast, weil und so weiter. Oder?
Ja, also so sollte es vielleicht sein, aber ich glaube, das braucht extrem viel Zeit und Mut, auch so aufzutreten. Also ich finde, das ist nicht so naturgegeben, dass man sich auch dann das so rüberbringt, dass sich so fühlt.
Okay. Naja.
Naja. Ja, okay. Gut. Ich würde sagen, haben wir es für heute, ne?
Ich würde auch sagen. Was steht bei dir noch an diese Woche?
Naja, also trotz Krise läuft es, sag ich mal, ganz gut. Mhm. Und damit werde ich mich beschäftigen mit den Sachen, die wir heute besprochen haben. Nämlich dem Dienst am Kunden sozusagen.
Ah ja, super. Sehr schön.
Und du schreibst noch Klausuren?
Ich schreibe Hausarbeit jetzt. Ja, also wir haben ja dadurch, dass jetzt alle Prüfungsleistungen verändert wurden, haben wir vor allen Dingen Hausarbeiten und Präsentationen. Und heute hatte ich eine Präsentation zum Thema Digital Transformation.
Ah ja.
Und genau, und dann jetzt irgendwie Mittwoch internationales Management.
Ah ja.
So, und dann erstmal ein bisschen entspannter. Am Wochenende wollten wir mal. Ja, man fragt sich natürlich jetzt auch so in dieser Krise, wenn man auch nicht so richtig irgendwie groß wegfahren kann und so, bin ich auch mal gespannt, ehrlich gesagt, wie sich das Urlaubsverhalten in Deutschland verändern wird und ob das langfristig so bleibt. Weil wir haben jetzt nämlich auch überlegt, so immer wieder so also regionale, ja, mal Hamburg neu entdecken, sich mal
Hamburg
so. Wir
neu entdecken,
so
ja.
Ja. Ja. So ein Hamburg-Stadtführer, so für nah, also wie nennt man das? Naherholung oder sowas? Gibt, glaube ich, so
Naherholung heißt das, glaube ich.
Naherholung, genau. Ja. Und so, und das wird bestimmt zunehmen. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch bleibt, sobald man wieder fliegen darf oder ob dann alles richtig durchdrehen und nur noch fliegen.
Ja, lass mal tippen. Ich tippe eher auf Zweiteres.
Ja?
Ja, auf
okay,
jeden Fall.
Okay, ich tippe auf Ersteres, weil Warren Buffett hat nämlich zum Beispiel auch alle seine Aktien zurückgezogen, was so Luftfahrt angeht, glaube ich.
Ja, ich glaube aber auch, dass der auch weiß, was er da macht.
Ja, das würde aber ja heißen, dass Luftfahrt nicht mehr so.
Ach so, ja, stimmt. Vielleicht, gut, wir wissen aber nicht, vielleicht kauft er alles wieder. Ich weiß nicht, ob das. So ein Indiz. Ich dachte halt, er wäre ja, der ist ja auch ein Menschenfreund. Vielleicht will er einfach nicht mehr irgendwie in Kohlenstoff investieren.
Vielleicht will er auch einfach den Kurs damit manipulieren.
Oder so, genau. Aber jetzt driften wir ab.
Jetzt driften wir ab.
Ja.
Okay. Komm, wir machen den Sack zu.
Ja, okay, dann schönen Abend dir und auch schönen
das
Abend
wünsche ich dir
oder
auch.
Was auch immer unseren Zuhörern.